dich schon gefragt, mein Freund, warum du bist in der Welt? Hast du dir schon im Leben hier ein höheres Ziel gestellt? Hast du auch schon daran gedacht, dass du nicht ewig lebst? Und was dann, mein Freund?
Steht im Raum, sagt man, geht es darum wirklich? Ist das Thema nicht doch etwas zu hoch gegriffen, zu fromm, zu einseitig? Oben bei uns in Westfalen, es war genau in Marl bei Recklinghausen, am Nordrand des Industriegebietes, da sitze ich einem Pastor gegenüber, wir sprechen über das Verhältnis von Kirche und Gemeinschaft. Er hat kein rechtes Verhältnis dazu. Ich bemühe mich um einen Brückenschlag. Und dann sagt er, zwischen Kirche und Gemeinschaft geht es um die Ethik. Das heißt also, es geht um Fragen des Verhaltens. Es geht um Fragen des sittlichen und des moralischen Tuns. Liebe Geschwister, nun geht es zwar auch darum, aber geht es darum im Zentralen? Nein. Worum geht es denn? Sag mal, da können die Leute sagen, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich lasse mich kirchlich trauen. Liebe Geschwister, das ist heute ja keineswegs mehr selbstverständlich. Im Gegenteil, kirchliche Trauung ist ja heute zu einem Bekenntnisakt geworden. Also, bei aller Anerkennung von Taufe und Konfirmation und Trauung, aber geht es darum zentral? Nein. Um was geht es denn zentral? Schon am letzten Sonntag hielt ich zwei Gottesdienste in Krankenhäusern. Das zweite war katholisch. Und ich sprach dort in einer großen katholischen Kapelle. Und die katholische Oberin, die half mir in der Sakristei und ging mir lieb zur Hand. Frage. Geht es um Fragen der Konfession? Ich bin evangelisch, ich bin katholisch. Geht es um Fragen der Ökumene oder um die Gefahr des Islam? Gewiss, liebe Geschwister, das sind alles sehr ernste Fragen. Aber zentral geht es darum nicht. Worum denn, meine Lieben? Antwort: Zentral geht es haargenau darum, was unser Tagesthema sagt. Es geht um Rettung. Das heißt, es geht darum, dass Menschen aus dem Tod ins Leben gerufen werden. Es geht darum, dass die Kirche um ihren eigentlichen Auftrag weiß. Und der lautet, um es mit dem Apostel Paulus zu sagen, auf dass etliche gerettet werden. Zentral geht es auch nicht um einen Kulturauftrag. Angesichts eines drohenden Kultur- und Moralverfalls geht es auch darum, wie lautet unser Text für den heutigen Morgen? Da wir tot waren in den Sünden, hat Gott uns samt Christus lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Da wir tot waren in Sünden, hat Gott uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Ach, liebe werte Geschwister, ich freue mich über alles wirklich Christliche. Zum Beispiel in Schule und Gesellschaft. Aber, liebe Geschwister, gerade heute geht es darum, ob wir den Mut haben, einem dogmenlosen Allerweltschristentum, einer verwässerten Verchristlichungsneigung entgegenzuwirken. Schaut, in diesem Allerweltschristentum sind alle Farben grau. Liebe Geschwister, es geht darum, ob wir Heutigen den Mut haben, wie unsere Väter zur Zeit der Erweckung klar zu bezeugen, es geht um verloren gehen oder gerettet werden. Liebe Geschwister, es geht darum, dass dieses Thema, das Thema eins unter uns bleibt, das Thema unserer Verkündigung. Dieses Thema, es geht um Rettung, dass es nicht durch andere Themen verdrängt wird und auf die zweite oder dritte Stelle gerückt wird. Zum Beispiel durch das Thema soziale Frage. Und so lautet der erste Leitsatz des heutigen Morgens. Unser Tagesthema, es geht um Rettung. Unser Tagesthema ist nicht lebensabseitig, sondern es dringt in die eigentliche Tiefenschicht vor. Nochmals, da wir tot waren in den Sünden, hat Gott uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Da wir tot waren in Sünden, Frage, was waren das denn für Sünden? In Vers 3 nennt Paulus eine Sünde. Eine Sünde, über die wir meistenteils gar nicht sprechen. Er sagt, wir taten den Willen des Fleisches und der Vernunft. Meine lieben Geschwister, damit sind jetzt keine groben Sünden angesprochen wie Mord und Totschlag. Dann könnten wir vielleicht sagen, oh, das trifft mich nicht, sondern hier ist eine ganz gefährliche, eine ganz raffinierte Sünde genannt, nämlich die Sünde der Vernunft. Und nun könnten Sie fragen, aber was hat denn die Vernunft mit der Sünde zu tun? Liebe Geschwister, es gibt zwei Arten von Vernunft. Es gibt die, sich Gott und seinem Wort unterordnende Vernunft. Und es gibt die, sich von Gott abwendende Vernunft. Und das ist die fleischliche, das ist die autonome Vernunft. Paulus spricht von der Sünde der Vernunft. Das haben wir vielleicht noch nie bedacht. Sünde der Vernunft. Liebe Geschwister, das ist die Sünde des Rationalismus. Das heißt, dass ich mir mittels meiner hochgepriesenen Vernunft meine eigene Ideologie mache, meine eigene Weltanschauung. Und dass ich diese dann in den Rang der Erstinstanz hebe. Ideologien, damit wir uns darüber klar werden. Weltanschauung, jetzt in diesem Sinne. Ideologien sind immer das Erzeugnis einer gottabgewandten, das heißt einer autonomen, nicht nach Gott fragenden Vernunft. Und die Folge? Dann ist durch die Ideologie eben doch die Rettung nicht mehr das Entscheidende, sondern zum Beispiel die sogenannte Humanisierung der Welt. Liebe Geschwister, wie das praktisch aussieht? Hier in meiner Hand, da halte ich ein Programm. Ein Programm einer Vortrags- und Diskussionsreihe, die von einem evangelischen Sozialseminar da oben bei uns in Westfalen veranstaltet wurde. Und zwar unter dem Gesamtthema, hören Sie, Christen und Sozialismus. In dieser Reihe hielt eine bekannte Theologin einen Vortrag. Thema Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Gedankenstrich. Sozialistischer Humanismus, Gedankenstrich. Die Chance, sich für eine solche Zukunft abzurackern und heute schon glücklich zu sein. So ist das Thema. Und als Motto diesem Programm wurde ein Wort eines bekannten brasilianischen Priesters vorangestellt. Es heißt, hört mal zu. Was hindert uns an dem Versuch, den sozialistischen Humanismus tatsächlich zu verwirklichen? Liebe Geschwister, wir sind gefragt, was uns daran hindert? Antwort: Die Illusion, die hinter dem sozialistischen Humanismus steht. Nämlich die Illusion zu meinen, man könnte mit unerlösten Menschen erlöste Verhältnisse schaffen. Was uns an dem Versuch hindert, Antwort, uns hindert die Kenntnis dessen, was Marxismus und marxistisch-sozialistischer Humanismus in Wirklichkeit ist. Was uns hindert? Oh, daran dürfen wir uns nicht vorbeidrücken, an dieser Frage, die uns alle angeht. Was uns hindert? Antwort: Die Erfahrung hindert uns, die bereits Millionen Menschen mit diesem Sozialismus machen mussten, der sich auch sehr oft den Namen humanistischer Sozialismus gibt. Was uns hindert? Antwort: Die biblische Erkenntnis darüber, wer der Mensch in Wirklichkeit ist, nämlich, dass er tot ist in Sünden und dass er der Errettung bedarf. Und darum müssen wir aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu den Menschen wachsam sein. Wachsam sein gegenüber einer folgenschweren Verharmlosung. Wachsam sein gegenüber auch der Meinung, die ist mir noch vorgestern begegnet, aus dem Mund eines Mannes, der aus einem pietistischen Elternhaus stammt, der meinte, der sozialistische Humanismus hier bei uns im Westen, der würde anders sein als im Osten. Meine Freunde, wachsam müssen wir sein gegenüber der Sünde, einer fleischlichen, das heißt einer rationalistischen, autonomen Vernunft. Denn nochmals, diese sündige, fleischliche Vernunft drängt das Kreuz von Golgatha aus der Welt heraus. Die Sünde einer fleischlichen Vernunft hat das Wort, nun hör zu, von der sogenannten abgeschafften Sünde geprägt. Aber gerade dadurch geben die Betreffenden zu erkennen, wie tief sie in Wirklichkeit in der Sünde stecken. Nämlich in der Sünde, jetzt brauche ich mal ein Fremdwort, in der Sünde narzisstischer Selbstverliebtheit, wo man immer sich nur selber im Spiegel sieht und in sich selbst verliebt ist. Das ist Narzissmus. Hierhinter steckt die Sünde der Vernunftüberschätzung und der Vernunftvergottung. Wir aber möchten es uns heute Morgen ganz klar sagen lassen, liebe Geschwister, das Größte im Leben eines Menschen, was ist das? Das Größte im Leben eines Menschen ist die Remissio Peccatorum, die Vergebung der Sünden. Die Vergebung deiner Sünden, die Vergebung meiner Sünden. Denn gerade von der Sünde der Selbstbehauptung des Menschen gegen Gott nimmt ja alles Elend in dieser Welt seinen Ausgang. Das Elend in uns selbst, in unseren Ehen und Familien, bis hin zu den Völkern und bis hin zu den Nationen. Aber dahinter steckt Ideologie, immer und immer wieder. Es ist die Ideologie, die Sünde der Vernunft, die nicht nach Gott fragt. Und darum, liebe Geschwister, nochmals, der erste Leitsatz, unser Tagesthema, es geht um Rettung, ist wahrhaftig nicht lebensabseitig, ist nicht überdreht, sondern es dringt in die eigentliche Tiefenschicht vor. Diese Tiefenschicht fasst sich in den Worten zusammen, da wir tot waren in den Sünden. So, liebe Geschwister, das war der erste Teil zu unserem Tagesthema. Es geht um Rettung.
Thank you.
zweite Teil. In Vers 5 heißt es weiter, da wir tot waren in Sünden, hat Gott uns zusammen mit Christus lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Liebe Geschwister, dieses aus Gnade geht wiederum unserem alten Adam gegen den Strich. Aus Verdienst und Würdigkeit sind wir selig geworden. Das geht uns besser ein. Oder, wie es in einem Schlager heißt, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ja, das ist dem alten Adam lieber. Danach jucken uns die Ohren, dem alten Adam. Aber das ist oberflächlich. Das ist eine streichelnde Müseken-Püseken-Methode. Das ist die Methode, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Wer das Unterthema nicht ohne Gnade vom eigentlichen Tagesthema trennt, es geht um Rettung, wer das tut oder wer es ablehnt, der weiß nicht um die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes. Der weiß auch nicht um den Schaden des Hauses Israel. Das heißt, der weiß nicht um den eigentlichen Krebsschaden der Sünde. Die Sünde ist der eitrige Aussatz, von dem wir alle befallen sind. Das passt uns nicht, ich weiß, aber das ist so. Vor Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit kann keine von uns bestehen. Ach, ich weiß es noch gut. Es war während des Krieges, da hatte ich einen Kameraden aus Ostpreußen. Ein wirklich feiner Mensch. Er war ganz idealistisch in seiner Einstellung. Und weil er so rechtschaffen war, tat er sich mit der Gnade so schwer. Und er sagte zu mir, du mit deinem allein aus Gnade, das stört mich, das erniedrigt mich, sagte er. Und ich antwortete ihm, Heinrich, du nennst dich doch evangelisch. Da musst du doch wissen, dass gerade die Reformatoren die große Bedeutung erkannt haben, aus Gnade und nicht aus Verdienst sollen wir selig werden. Und ich sagte, aber das braucht dich nicht im Geringsten zu stören, denn schau, du bist bürgerlich gesehen ein sehr rechtschaffener Mensch. Und das ist gut so, das schätze ich. Aber vor Gott, vor seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit sind wir beide, ich schloss mich ein, sind wir beide doch nicht makellos. Und selbst, wenn du Gottes Forderungen einen ganzen Tag lang, ja einen ganzen Monat lang erfüllen solltest, dann hast du aber noch lange nicht die Forderungen von gestern und vom vorigen Monat erfüllt. Lass mich ein Bild gebrauchen. Schau, wenn du die Miete für diesen Monat Mai bezahlst, dann sind dadurch aber noch lange nicht die Mietschulden von April beglichen. Und in Wirklichkeit machst du auch im Monat Mai Schulden. Stell dir vor, du versagst gegenüber Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit 2 oder 3 Mal am Tage. Durch deinen Egoismus, durch deinen Stolz. Und ich versage ebenfalls. Und dann rechne das mal zusammen durch dein ganzes Leben, 50, 60, 70 Jahre. Ich sagte zu ihm, Heinrich, welch eine große Summe von Schuld und Sünde kommt dabei heraus. Welch ein hoher Berg. Und darum sind wir beide, du und ich, ganz darauf angewiesen, dass dir und mir Schuld und Sünde vergeben werden. Schau, und das ist die Gnade. Ich zitierte ein Wort von Martin Luther. Die Gnade vermag nur ein erschrockenes Gewissen zu erkennen. Mein Kamerad war so ehrlich zuzugeben, dass er so die Sache noch nicht gesehen hätte. Und dann versuchte ich, ihm dies allein aus Gnade noch von einer anderen Seite her, von einer anderen Sicht her, deutlich zu machen. Ich sagte zu ihm: Lieber Heinrich, ich freue mich, dass du Christus verehrst. Das tat er so in einer idealistischen Weise. Und ich fragte ihn: Sag mal, wer ist denn aber dieser Jesus Christus wirklich? Er ist doch der, der gesagt hat: Ich gebe mein Leben zur Erlösung, zur Bezahlung, nämlich zur Bezahlung deiner und meiner Schuld bei Gott. Und darum blutete Jesus sich ja am Kreuze zu Tode. Und nun pass auf! Wenn du nun meinen solltest, du könntest doch vor Gottes Gerechtigkeit bestehen, dann brauchte Jesus Christus ja gar nicht erst am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Dann müsste es ja heißen: Nicht aus Gnade bist du gerecht geworden, sondern aufgrund deiner eigenen Gerechtigkeit. Auch wenn du meinst, du könntest doch teilweise bei Gott deine Schulden abtragen, dann wird Christi Erlösungswerk eben doch teilweise überflüssig. Und darum bitte, das sage ich, glaube ich, einen wichtigen Satz: Das Maß deiner und meiner, das Maß deiner Selbstgerechtigkeit und deiner Werkgerechtigkeit schmälert das Maß des Erlösungswerkes Christi. Da du aber im Grunde genommen das ja gar nicht willst, denn du verehrst ja Jesus Christus, musst du zugeben, es geht im Blick auf das Erlösungswerk Jesu nicht um dein Verdienst, sondern um das Verdienst Christi, das dir und mir zugerechnet wird. Und es geht im Blick auf Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit um seine Gnade dir gegenüber. Schaut, ihr Lieben, das war der Gedankengang unseres Gespräches. Um das, was wir damals im Kriege miteinander besprochen haben, geht es auch in unserem Gotteswort. Wörtlich übersetzt heißt es: Da wir tot waren in den Übertretungen, hat Gott uns zusammen mit Christus oder durch Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und so lautet der zweite Leitsatz. Hört bitte: Wir leben aus Gnade. Das heißt, durch Gottes huldvolle Zuwendung, die uns mit Christus zuteil wird.
Das erfüllt den Wort.
dritte Leitsatz. Diese Botschaft von der helfenden und rettenden Gnade Gottes brauchen die Menschen mehr denn je. Gerade heute, wo es unter den Menschen so viel gegenseitiges Aufrechnen und Abrechnen gibt, wo es unter uns Sünde und Schuld gibt, wo wir uns gegenseitig so viel Wunden schlagen, liebe Geschwister, in den Gesprächen mit Menschen können wir ihnen letztlich zwei entgegengesetzte Lebensinhalte zur Auswahl und zur Entscheidung vorlegen. Zwei entgegengesetzte Lebensinhalte. Die eine Reihe wird angeführt von dem Stichwort Gnade. Diese Reihe umschreibt die Gnade als die entscheidende Heilstat Gottes. Und zwar die Heilstat, die im Opfertod Jesu geschehen ist und die am Kreuz auf Golgatha ihre Krönung fand. Und zu dieser Reihe der Gnade gehört das Angebot des Evangeliums. Mit Gnade verbindet sich die Einladung zum Glauben, verbindet sich Vergebung. Mit Gnade verbindet sich Geschenk, Hilfe, Güte, Verstehen, Hoffnung, vor allen Dingen Rettung zum ewigen Leben. Ich frage euch auf Ehre und Gewissen, brauchen wir nicht gerade dies? Das alles darf zum Lebensinhalt werden, zu deinem und meinem Lebensinhalt. Und nun die entgegengesetzte Reihe, sie steht unter dem Stichwort Gesetz. Strenges, forderndes Gesetz. Du musst, du musst, du musst. Und zu dieser Reihe gehören Worte wie geschuldete Leistung, Selbstgerechtigkeit, Werkgerechtigkeit, Ruhm, Stolz, vergebliches Mühen, ja, sich abrackern. Vorhin kam dieses ähnliche Wort da so vor, sich abrackern, nicht? Und mit dieser Reihe verbindet sich das Wort Sünde, Strafe, irrende Ideologien und Weltanschauungen. Und vor dieser Wahl stehen wir. Entweder schenkende Gnade oder forderndes Gesetz. Und vor dieser Wahl stehen die Menschen insgesamt. Ach, liebe Geschwister und Freunde, wir Christen, die wir an Christus von Herzen glauben, wir haben keine Träume zu verkaufen, sondern eine Wahl anzubieten, entweder sich mit Gottes Gnade beschenken zu lassen oder aber unter den strengen Forderungen des Gesetzes zu stöhnen und es angesichts der Sünde doch nicht zu erfüllen. Liebe Geschwister, ich darf es euch bezeugen. Ich habe die Gnade gewählt. Ich habe die Gnade gewählt. Das heißt genauer, Jesus hat mich erwählt. Ich habe die Wahl des Herrn Jesus, ich habe sie nicht ausgeschlagen, ich habe ihr nicht widerstrebt. Darin besteht deine und meine Verantwortung. Ach, sagen wir es doch weiter. Da wir tot waren in den Sünden, hat Gott uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Wie treffend haben unsere Väter und unsere Mütter der Erweckungszeit das doch in dem Lied zum Ausdruck gebracht. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündigt hat. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein, mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesum allein.